Hallo zusammen und herzlich willkommen zur letzten News-Episode. Das Jahres-, das Monatsende und das Jahresende sind erreicht und es ist daher wieder Zeit für eine News-Episode bei uns. Auch im Dezember 2024 bleibt es ungebrochen dynamisch an der Schnittstelle TradFi und Blockchain weltweit, insbesondere was die Preisvolatilität von Kryptowerten betrifft. Ja, ihr findet einen zugehörigen News-Artikel mit vielen weiteren News, wie gewohnt bei Payment and Banking. Den Link findet ihr in den Shownotes. Heute im Fokus hier im Recording steht erstmal ein Marktupdate für ETH und Bitcoin mitsamt genaueren Blick auf Bitcoin-Preistreiber, die der Jonas mitgebracht hat. Wir schauen auf die Kryptografie. Wir fragen uns, bricht Googles verbesserter Quantenchip Willow Bitcoins Kryptografie? Und auch im Bereich CBDC haben wir spannende Themen mitgebracht. Die EZB veröffentlicht einen weiteren Zwischenbericht zum digitalen Euro. Heute noch mit dabei ist der Jonas. Hey, grüß dich, Jonas.
Hi, Michi, servus. Freue mich, dabei zu sein.
Gut, starten wir durch mit dem versprochenen Marktupdate. Also der Gesamtmarkt in Krypto war 2024 spannend, war insbesondere in Dezember spannend und bis gestern am 19.12., wir zeichnen heute am 20.12. auf, war es auch ein historisch starker Monat für Krypto. Im Dezember näherte sich die Krypto-Gesamtmarktkapitalisierung am 9.12. noch der 4 Billionen US-Dollar-Marke an. Aber aktuell nach massiven Liquidationen jetzt in den letzten 24 Stunden, heute am 20.12. ist es auf 3,2 Billionen Dollar eingebrochen, also massiv korrigiert. Es gab zwei deutliche Liquidierungen im Dezember. Die erste war in der zweiten Dezemberwoche. Da wurden 1,1 Milliarden Dollar an Kryptowerten durch einen Bitcoin-Flash-Crash ausgelöscht. Das war die größte Liquidierungswelle seit Dezember 2021. Da ist was Interessantes passiert, was jetzt vielleicht auch wieder passieren könnte, jetzt in der zweiten Liquidierungswelle, nämlich 850 Millionen Dollar an Long-Positionen wurden liquidiert. Der Mechanismus war, den man vielleicht in weiteren Liquidierungswellen in diesem Bullen-Cycle wieder beobachten wird. Es gab einen schnellen Anstieg des Bitcoin-Preises. Dementsprechend wurden natürlich Long-Positionen in verschiedenen Kryptowerten platziert. Als dann aber wieder ein scharfer Rückgang des Preises beobachtet wurden, wurden diese Positionen wieder schnell liquidiert. Und so haben insbesondere Retail-Anleger Geld verloren, die Weekends. Und auf der anderen Seite wurden 280 Millionen Dollar an Short-Positionen liquidiert. Wir hatten nämlich dann im Dezember, wir sind immer noch in der zweiten Dezemberwoche, einen Tiefpunkt von etwa 93.000 US-Dollar beim Bitcoin-Preis. Damit wurden natürlich weitere Verluste erwartet. Short-Positionen in verschiedenen Kryptowerten, nicht nur in Bitcoin, wurden angegangen. Als dann aber die Preiserholung eingesetzt hat, wurden diese Short-Positionen wieder liquidiert. Ja, also so haben Anleger rund 1,1 Milliarden Dollar an Kryptowerten verloren. Aber es hat dann eine bemerkenswerte Markterholung nach dieser ersten Liquidierung eingesetzt, was eigentlich die Stärke des aktuellen Bullenmarktes zeigt, ja, dass nach einem Einbruch sofort wieder eine Erholung stattfindet. Und die Frage ist, ob genau so eine Erholung auch jetzt, während oder nach der aktuellen Korrektur eben Ende oder am Ende der dritten Dezemberwoche, also heute am 20.12. einsetzen wird. In den vergangenen 24 Stunden wurden Positionen im Wert von erneut über 1 Milliarde Dollar liquidiert, vielleicht mit einer gleichen Logik, die ich vorher beschrieben habe. Und ja, der Bitcoin-Kurs ist jetzt leider wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 100.000 Dollar gefallen auf circa 95.000 Dollar, ja, was auf eine unvorbereitete Marktlage für negative Nachrichten zurückzuführen ist.
Ja, ist auf jeden Fall ein wilder Ritt, würde ich mal sagen, jetzt hier im Dezember. Michi, wirklich rauf und runter, das sieht man auch. Jeder, der sagt oder jeder, der davon ausgeht, Krypto sei nicht volatil und riskant, wird natürlich hier einem besseren belehrt. Gab natürlich jetzt auch News von dem letzten Preisrückfall hinsichtlich der amerikanischen Zentralbank, die sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass der Bitcoin-Kurs da jetzt endlich erstmal korrigiert. Aber ja, gerade ist aus meiner Sicht wirklich sehr schwer abzuschätzen. In ein paar Tagen sind wir 5.000 höher, geringer oder sehen wir eine Seitwärtsbewegung bis Ende des Jahres. Also ja, sehr dynamisch.
Ja, ich denke, diese Preiseinbrüche, diese zwei massiven und jetzt der der aktuelle Preiseinbruch, vor allem der schon sehr stark ist, sind kurzfristige Erscheinungen, die sind nicht fundamental getrieben im Sinne von eine Regulierung verbietet Bitcoin weltweit oder im Sinne von es gab einen großen Bitcoin-Hype und die Technologie ist in Frage. Ich glaube, dass weiterhin eine Santa Rally, wie sie häufig gewünscht wird, bis zum Jahresende möglich ist. Ja, wir haben in der ersten Korrektur gesehen, dass eine schnelle Markterholung stattgefunden hat. Ja, und ich denke, diese Volatilität und diese kurzfristigen Rückgänge sind typisches Verhalten während einer so starken Bullenphase, wie wir sie erleben. Ich habe mir mal die letzten Bullenphasen angeschaut und da gab es 9 ähnliche Rückgänge, die dann alle von höheren Kursen gefolgt wurden. Also lasst uns cool bleiben, weiter hodeln und immer fragen, gab es eine fundamentale Veränderung oder ist es nur Preistreiberei von verunsicherten Retail oder ja von verunsicherten Investoren?
Und ich denke, das ist auch wirklich, das nochmal für alle zu betonen, wir haben jetzt auch einige neue Hörerinnen und Hörer gewonnen, jetzt auch durch den Anstieg von Bitcoin, da wirklich einfach cool zu bleiben, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Wir sind ja auch schon einige Jahre dabei, viele Ups und Downs mitgebracht und fundamental hat sich absolut nichts geändert. Ich bin zwar gespannt, Michi, ob wirklich eine Santa Rally kommt. Ich persönlich glaube ja nicht, weil rund um die Tage auch die ETFs eher ja weniger Volumina verzeichnen, einfach weniger Leute, die arbeiten und so weiter. Aber ja, wir werden sicherlich nochmal aufgreifen, dann auch in der ersten Episode des neuen Jahres, um zu sehen, wo wir beim Bitcoin und Co. dann auch schließen zum Jahresende.
Ja, zoomen wir vielleicht noch in die dominantesten Kryptowerte hinein. Starten wir heute mal mit Ethereum, da wir das in der letzten News-Episode einfach mal elegant ausgelassen haben. Ethereum ist im Dezember mit knapp 3.700 US-Dollar gestartet. Ist jetzt heute aktuell bei nur noch 3.200 im Rahmen dieser massiven Korrektur. Die Dominanz liegt bei 12%. Aber wir hatten ein kurzfristiges Überschreiten der 4.000-Dollar-Marke in der letzten Woche, also in der zweiten Dezemberwoche. Das wurde angeheizt durch starkes institutionelles Interesse an den ETH-Spot-ETFs. Das Überschreiten dieser 4.000-Dollar-Marke signalisiert wachsende Unabhängigkeit von Bitcoin. Und ja, verbreitet auch bei ETH eine langfristig bullische Stimmung. Interessant ist noch bei ETH, dass jetzt Kryptowale ca. 57% des ETH-Angebots kontrollieren. Das ist der höchste Stand seit 2017, während kleinere Wallets zurückgehen. Ja, was für mich auf einen robusten Preisausbruch hindeutet, wenn jetzt wirklich Kryptowale so dominant in ETH sind. Nochmal zur Einordnung, ja, wir haben die 4.000-Dollar-Marke letzte Woche einmal kurz überschritten. Das historische Allzeithoch ist dann noch weit weg, denn das liegt bei 4.900 Dollar.
Was ich vor allem interessant fand rund um Ethereum war zuletzt, dass man auch wirklich gesehen hat, dass es jetzt ein paar Wochen gab, wo die ETH-ETFs mehr Inflows hatten als die Bitcoin-ETF. So das erste Mal in der Geschichte der oder noch jungen Geschichte der ETFs. Und das ist aus meiner Sicht schon bemerkenswert, weil natürlich, du hast das schon gesagt, Michi, die ETH-aktuell Ethereum deutlich Bitcoin deutlich führend ist vor Ethereum, wenn man sich die Gesamtmarktkapitalisierung anschaut. Und ja, da bin ich wirklich, wirklich gespannt, wie das sich weiterentwickelt und wie dann auch die Flows noch rund um Weihnachten sich entwickelt und ob bzw. wann wir dann auch wieder einen Angriff auf das Allzeithoch dann auch letztendlich sehen werden.
Ja, noch ein paar Facts zu den angesprochenen ETFs. Also wir haben massive Zuflüsse in die ETHs erlebt innerhalb der letzten 30 Tage, wie gesagt, bis gestern, ist ein Gesamtvolumen von 2,5 Milliarden Dollar da reingeflossen mit einem Rekordtag am 5.12. mit 430 Millionen Dollar zu Net-Inflows an einem Tag. Ja, und ETHs halten mittlerweile sogar rund 3% des gesamten ETH-Angebots. Also, wenn die Nachfrage von ETHs nach ETH so weitergeht, dann ist das sicherlich ein Preistreiber. Wir haben also jetzt im Dezember eine, ich würde sagen, dramatische Beschleunigung der Zuflüsse erlebt. Aber jetzt gibt es halt wieder diesen aktuellen Downer, bei dem wir erst abwarten müssen, wie nachhaltig der ist. Ja. Also hoffen wir, dass auch diese zweite Korrekturwelle im Dezember nur kurzfristig ist.
Ich muss auch sagen, Mich, ich bin da, ich freue mich teilweise wirklich über entsprechende Korrekturen. Weil ich sage, es ist oft einfach auch in der Vergangenheit immer nachhaltiger, wenn eine Entwicklung einfach, wenn der Kurs stark steigt, dann aber auch mal wieder ordentlich fällt. Also mir ist das ehrlich gesagt persönlich ein bisschen lieber, wie dass wir jetzt durchmarschieren auf eine bestimmte Schwelle. Dementsprechend, habe ich persönlich da auf jeden Fall Geduld und halte das dann auch für gar keine so schlechte Entwicklung, wenn es vielleicht nach diesem unglaublichen Anstieg in 2024, muss man ja ganz ehrlich sagen, jetzt vielleicht auch erstmal wieder ein bisschen runter oder auch vielleicht eine Zeit lang auch seitwärts letztendlich geht.
Gut, dann gehe ich mal weiter zu Bitcoin, zu dessen Preisentwicklung im Dezember 2024. Erstmal vorneweg, wir haben ein neues Allzeithoch von $108.268 im Dezember erreicht. Wir sind jetzt aktuell bei einer Bitcoin-Dominanz von 58% und erleben auch bei Bitcoin im Dezember eine enorm positive Kursentwicklung parallel zu den steigenden ETF-Zuflüssen. Also da kann es einen kausalen Zusammenhang geben, ist ja klar, ja, wenn die ganzen ETFs Bitcoin als Underline kaufen müssen, dann steigt auch der Kurs. Ja, und jetzt waren wir bis gestern, also bis 19.12. stabil über den $100.000, trotz der ganzen Volatilität. Und jetzt heute Nacht sind wir wieder runtergerauscht auf aktuell $94.800. Kann jetzt sein, dass es in den letzten 20 Minuten nochmal scharf runtergerauscht ist. Genau, also wir hatten auch bei Bitcoin im Dezember dramatische Einbrüche, einmal in der ersten Welle auf $92.000, jetzt in der zweiten Welle auf ca. $95.000 runter. Jetzt hoffen wir natürlich auf die Christmas Rally, dass es bis zum Jahresende noch hochgeht. Wenn es auf 80.000 runtergeht, dann trifft meine Preisprognose zu und wir müssen nochmal über unsere Bier- respektive Champagnerbelohnungen schauen.
Ich glaube, es waren 80.001, oder?
Ja, genau.
Da werden wir auf jeden Fall euch zur Jahresrückblick und dann noch Jahresausblick-Episode nochmal Näheres sagen, wo wir gelandet sind und wie die Prognose am Ende einzuordnen.
Ja, auch bis auf diese letzte Korrektur jetzt gestern und heute hatten wir im Dezember starke Zuflüsse bei den Bitcoin-ETFs. Wir hatten zum Beispiel in der ersten Dezemberhälfte bis gestern Gesamtzuflüsse von $5.5 Milliarden. Das ist Teil eines größeren Trends mit $36 Milliarden Gesamtzuflüssen im Jahr. Ich glaube, der Gewinner des Jahres bei Bitcoin-ETFs ist BlackRock, ist der führende Anbieter. BlackRock, iShares, Bitcoin Trust oder eBit führt mit über $58 Milliarden an Assets deutlich den Markt an und ist fast doppelt so viel wie BlackRock's iShares Gold Trust. Genau, also ein extrem erfolgreicher Dezember für Bitcoin-ETFs, aber auch das Gesamtjahr war hier sehr erfolgreich.
Und letzte Woche haben wir auch dann noch, vielleicht Michi, einen Satz dazu, auch erstmalig die Situation gehabt, dass alle Bitcoin-ETFs mehr Assets under Management als die gesamten Gold-ETFs hatten. Also es gab ja schon vor ein paar Wochen die News, dass der BlackRock-ETF mehr Volumen, Bitcoin-ETF mehr Volumen hat als der BlackRock-Gold-ETF. Und jetzt ist es eben nicht nur für BlackRock-ETF, sondern eben auch auf Blick auf die gesamten ETF-Kategorien. Und das ist aus meiner Sicht wieder mal relativ beeindruckend, dass man hier innerhalb von 11 Monaten ein neues Asset, einfach das Asset Gold mit einer Marktkapitalisierung von über 10 Billionen global bei den ETFs da jetzt mal, überholt hat, sage ich mal. Also das war, finde ich, auch ein sehr interessanter Meilenstein, wo ich damit gerechnet hätte, dass es Jahre dauert und dass man das nicht innerhalb von 11 Monaten auch hinbekommt. Das ist auch sehr bullish.
Yes. Wir bleiben bullish. Trotz der aktuellen massiven Korrektur gibt es bullische Indikatoren. Da war die bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit nach der Korrektur in der zweiten Dezemberwoche. Da gibt es dieses 30-tägige Momentum, das eigentlich bis gestern angehalten hat. Wir beobachten massives institutionelles Interesse, insbesondere bei den ETFs. Und ja, jetzt gibt es auch noch Diskussionen rund um Bitcoin-Reserven mehrerer Staaten weltweit. Wir warten auf Trumps Inauguration im Januar nächsten Jahres, was sicherlich auch Preistreiber sind. Herr Jonas, du hast dich ja ein bisschen schlau gemacht, was jetzt Bitcoin-Kurstreiber waren in diesem 30-tägigen Run und was dann vielleicht auch Bitcoin-Kurstreiber nächstes Jahr sein könnten.
Genau, also das ist ganz wichtig, dass wir uns noch überlegt hatten, mal rauszuzoomen. Einfach kurz zu der letzten Rallye, die du schon angesprochen hast, Michi, Richtung Allzeithoch von Bitcoin. Wie gesagt, dann nehmen wir jetzt mal den Crash des letzten Tages endlich raus, weil es eben einige fundamentale Faktoren wieder gab, die hier aus unserer Sicht auf jeden Fall auch zu einem positiven Bitcoin-Preisentwicklung beigetragen haben. Und zwar wie folgt, primär wie gewohnt aus den USA. Und zwar hat Donald Trump ja in, ich sag mal, wichtige Positionen in seinem Umfeld, wichtige Regierungspositionen etc. auch mit sehr kryptofreundlichen Personen besetzt. Also da muss man sagen, dass da wirklich sehr, sehr viel Interesse, Enthusiasmus auch drin steckt mit den Personalien. Und eine wichtige Personalie in dem Sinne ist eine Position, nämlich der sogenannte AI und Krypto-Zar. Das ist natürlich eine super spannende Bezeichnung, da weiß man heute auch noch nicht, ist das wirklich der offizielle Titel, den die Person letztendlich auch bekommt oder so ein bisschen ein Gag, sage ich mal. Das wird aber der Ex-PayPal-CEO David Sachs sein, was vor allem spannend ist, weil er eben, ja, also sich natürlich durch seine PayPal-Zeit sehr gut mit Regulatorik auskennt, aber eben jemand ist, wo man gerade darüber spekuliert, dass er eher für eine Art Light-Regulierung zu haben ist. Also da passt ja zu dem, was auch Trump angekündigt hat rund um Krypto, die Regulatorik zu schaffen, aber in einem Rahmen, dass sie eben auch Innovation fördert und nicht unnötig oder kompliziert oder einfach generell sehr kompliziert auch ist. Also gilt definitiv als Krypto-Freund.
Ja, bei der Ernennung von David Sachs jetzt als diesen AI- und Krypto-Zar habe ich mir gedacht, dass er ja in eine Teilzeitrolle ohne Congress-Approval diese Rolle bekommt, und das könnte schon wie so eine Art Bypass traditioneller Regulierungshürden fungieren. Ja, also der ist ja jetzt nicht offiziell gewählt, der hat jetzt kein Fulltime-Regierungsamt, sondern der hat einfach einen Arbeitsvertrag, den er unterschreibt. Das finde ich ein bisschen bedenklich. Aber sein Background als ehemaliger PayPal-COO und seine VC- oder Venture-Capital-Affinität lassen mich zumindest auf eine pragmatische, startup-freundliche Kryptopolitik vermuten, ja. Also klar nicht gewählt, aber immerhin ein ehemaliger PayPal-CEO und damit super pragmatisch.
Würde ich auch vermuten. Und wie die Rolle letztendlich genau ausgestaltet, welcher Zeit und welchen Titel und so weiter, das wird man natürlich noch sehen. Also wir wissen ja auch, dass Trump sehr, sehr viel ankündigt und oft dann auch erstmal noch Substanz folgen muss. Aber allein, dass es so eine eigene Rolle für AI und Krypto geben soll, ist, denke ich, in dem Sinne auch einmalig global. Vielleicht gibt es so ein paar andere Länder, die es auch haben, dann sagt uns da gerne Bescheid, aber es ist zumindest etwas, was ich wirklich sehen lassen kann, um diese innovativen Technologien dann auch, ja, made in the USA, sage ich mal, zu fördern, wie das Trump auch vorhat. Eine zweite Schlüsselposition, aus meiner Sicht sogar noch wichtiger als die nun besagte Rolle, ist, dass Trump nun Paul Atkins als Vorsitzenden der amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde SEC nominiert. Hintergrund ist ja ganz klar, dass Trump im Wahlkampf gesagt hat, dass eine seiner ersten Amtshandlungen sein wird, den aktuellen SEC-Vorsitzenden Gary Gensler, der ja im Crypto-Space nicht so gut angesehen ist an der Stelle, wobei ich da mal gern anbringe, dass er letztendlich die entscheidende Stimme war, 3-2, dass Bitcoin-ETFs überhaupt gekommen sind. Also das wird oft mal vergessen. Nichtsdestotrotz kam es jetzt nicht so weit, dass er ihn feuern musste, oder das durchziehen musste, sondern Gary Gensler hat quasi selbst seinen Rücktritt dann für Januar angekündigt. Somit war nun natürlich die Frage, wer folgt ihm nach? Und das soll Paul Atkins werden. Zu seiner Vita, er ist schon früher der SEC-Commissioner, also er kennt die SEC ganz gut, war nicht Chairman, aber eben einer der Commissioners, also schon in einer relativen Schlüsselrolle an der Stelle. Und ist interessanterweise auch inzwischen Aufsichtsrat von Securitize, also auch einem Unternehmen, was sich sehr intensiv mit dem Thema Blockchain, DLT, Krypto beschäftigt, und Kollegen haben sich in dem Umfeld eben über Atkins auch geäußert, und ich kurz ein Zitat mit auf Englisch. He's certainly a person that is known for streamlining regulation and being very pro digital assets and very knowledgeable in the industry. Also jemand, der viel Wissen mitbringt, auch Regulatorik an sich mag, aber wirklich für eine Art effiziente und innovationsfördernde Regulierung auch steht. Und somit ist hier eben die Einschätzung der Marktteilnehmer, dass es ein guter Vorschlag ist, eine gute Nominierung da, pro Krypto, ein Gegner von zu viel Regulierung, Freund von Innovation und dementsprechend ja gut für Krypto sein wird. Wird man sehen, ob es wirklich so kommt, hat man damals ja bei Gary Gensler auch gedacht, wobei da sehr viel politischer Gegenwind auch unterwegs war. Aber sicherlich eine Nachricht, die der Markt auch als sehr positiv aufgenommen hat.
Ja, ich denke auch, dass der Wechsel von Gary Gensler zu Paul Atkins als jetzt neuen SEC-Vorsitzenden wirklich eine fundamentale Kehrtwende in den USA markiert. Während Gensler ja anfangs noch Pro-Krypto-Erwartungen geschürt hat, weil er ja auch so am MIT gelehrt hat und sich für die Technologie interessiert hat, hat er dann super restriktiv agiert. Aber Atkins Position bei Securitas und ja die von dir angesprochene Haltung zur Streamlined Regulation lassen jetzt im Gegensatz zu Gensler für mich auf eine echte innovationsfreundliche Agenda hinweisen. Also das macht mich bullish. Und ja, ich bin gespannt, ob er dann ja seine Streamlined Regulation auch durchbringt oder ob er dann auch vielleicht ein bisschen dem Lobbyismus Gewähr geben muss.
Und was, denke ich, auch wichtig ist in dem ganzen Kontext mit diesen Personal, ja, Vorschlägen jetzt, es sind in der Regel eben Vorschläge und Nominierungen. Das heißt, das muss natürlich dann letztendlich auch erst noch so umgesetzt und von allen akzeptiert werden. Also dementsprechend da noch so ein kleiner Disclaimer, was diese ganzen Personalthemen betrifft, die wir hier jetzt heute oder auch zuletzt thematisiert haben rund um die USA. Was ja auch ein sehr wichtiges Thema war im Kryptobereich rund um Donald Trump und sicherlich auch ein Grund, warum der Kurs zuletzt so stark nach oben ist, war das Thema Bitcoin-Reserve in den USA. Und hier hat sich Donald Trump auch zuletzt nochmal geäußert. Da wurde er nämlich gefragt, ob es eine US-Bitcoin-Reserve geben wird, wo er recht einfach und kurz geantwortet hat, yes, I think so. Also ja, das glaube ich oder davon gehe ich aus. Und hier hat jetzt auch Senatorin Cynthia Lummis einen entsprechenden Antrag, also einen Bill beim Kongress vorgelegt, mit dem Titel auch sehr spannend, Boosting Innovation, Technology and Competitiveness through Optimized Investment in Nationwide Act. Wenn man das abkürzt, heißt das Ganze Bitcoin Act, also dementsprechend der komplizierte Name. Aber was dahinter steckt, der Vorschlag ist, dass die USA 1 Million Bitcoins in 5 Jahren kaufen sollen, um die US-Schulden von aktuell knapp 35 Billionen US-Dollar zu reduzieren. Also da ist man, wenn das nicht bullish ist, und wirklich so kommt, ist es natürlich ja schon ein krasses Ziel, die Staatsschulden letztendlich über Bitcoin-Wertzuwächse in den nächsten 5 Jahren zu zahlen. Also ich bin gespannt, ob es wirklich so kommt, aber man sieht auch hier, es wird konkret und nicht nur in den USA, sondern auch in weiteren Ländern. Inzwischen gibt es zum Beispiel in Brasilien, Russland und angeblich auch in China und Japan ernsthafte Initiativen, dieses Thema eigene Bitcoin-Reserve, also als Staat legt man einen Teil letztendlich in Bitcoin an und hofft auf Wertzuwächse, gewinnt immer mehr an Popularität. Russland zum Beispiel, wie gesagt, liegt ein Gesetzgebungsvorschlag jetzt nun beim Finanzminister. Putin hat sich auch sehr, sehr bullisch dazu geäußert. Ist natürlich eine Frage, ob man da auch das möchte und sich damit profilieren möchte, dass Länder wie vielleicht Russland oder auch China, die jetzt nicht so die Werte repräsentieren, die westlichen Werte, ob das was Gutes ist. Und da vielleicht die Frage an mich, Michi, würde mich deine Einschätzung interessieren. Glaubst du, ist es jetzt was Gutes, dass Bitcoin so politisch wird, was Schlechtes? Wie gehen wir damit um? Weil ich tue mir teilweise schwer, das einzuordnen und da total bullisch zu sein, wenn jetzt Russland sagt, wir nehmen das, um uns vielleicht gewissen Sanktionen mittelfristig auch umgehen zu können.
Ja, also diese zunehmende Politisierung von Bitcoin ist für mich ein zweischneidiges Schwert. Einerseits verleiht sie Bitcoin natürlich mehr Legitimität. Ich meine, wenn führende Länder wie die USA, Brasilien eine strategische Reserve diskutieren, offen befürworten, diskutieren und Putin immerhin ambivalent, aber anerkennend sagt, who can prohibit it? No one. Dann ja, stärkt es die Legitimität und könnte wirklich zu höheren Preisen und besseren regulatorischen Rahmenbedingungen auch weltweit führen. Andererseits besteht durch diese Politisierung aber schon das Risiko, dass Bitcoin auch als politisches Instrument irgendwann missbraucht wird und von seiner ja ursprünglichen Idee als dezentrales, unabhängiges Währungssystem abweicht. Ja, also die Hoffnung der Krypto, der Cypherpunks war ja, ey, wir bauen uns hier jetzt unser eigenes dezentrales System und leben im Schatten und entziehen uns libertär unserer der staatlichen Kontrolle, ja. Und wenn jetzt natürlich Staaten dieses Asset anerkennen, dann ist dieser Lifestyle oder diese Weltanschauung nicht mehr so perfekt lebbar.
Ja, ja, und dieser bisschen duale Ansatz, den du auch beschrieben hast, zeigt natürlich auch, dass Bitcoin an sich eben eine neutrale Technologie ist. Das ist ja auch ursprünglich genau in der Vision gewesen, dass man bei Bitcoin niemanden ausschließen kann, dass jeder mitmachen kann, dass es Freiheit groß schreibt an der Stelle. Und das ist nun natürlich die Konsequenz, dass es in der Sinne natürlich gut ist, wenn man sagt, dass gute Teilnehmer mitspielen oder auch Teilnehmer, die vielleicht sonst keinen Zugang zum Finanzsystem bekommen könnten, im Thema Financial Inclusion. Aber es ist natürlich auch die andere Seite, da man es niemandem wirklich verbieten kann, wenn andere Länder einsteigen wollen und kaufen wollen, mit denen wir uns vielleicht nicht so identifizieren, dass man da halt auch nicht einfach Nein sagen kann. Also ja, das ist im Endeffekt bewusst, Bitcoin wurde bewusst so gebaut, Was ich einfach so ein bisschen störend in der Diskussion finde, ist, dass ich zum Beispiel auch in Crypto Twitter oder Crypto X viele Bitcoiner auch auf diese ganzen News jetzt stürzen, auch mit Russland und das als was ganz Tolles verkaufen, wo ich einfach etwas differenzierter bin, wenngleich das natürlich auch den Preis treibt. Aber das hat aus meiner Sicht der Preis absolut nicht alles in dem Sinne.
Was wir jetzt natürlich unbedingt hier noch aufgreifen müssen in dieser Reservendiskussion, ist, dass die FDP eine Aufnahme von Bitcoin-Reserven in ihr Wahlprogramm vorgenommen hat. Ja, parallel zu diesen ganzen ähnlichen Bestrebungen, wie sie beschrieben haben, in den USA, in Brasilien, aber auch in Japan und China. Also die Diskussion gibt es jetzt weltweit. Aber ja, gerade für unsere deutschsprachigen Hörer ist es natürlich zu wissen, dass jetzt selbst eine deutsche Partei diesen Vorstoß macht, ist vielleicht auch der Versuch der FDP, wieder selbst Agenda-Setting zu betreiben und nicht nur gebasht zu werden. Ja, aber jetzt haben wir die Diskussion auch in Deutschland und jetzt findet ja dann auch der Roundtable von der FDP organisiert im Januar wieder statt. Vorhin kam die Einladung rein am 10. Januar und es ist dann tatsächlich das Thema, ja, inwieweit Bitcoin eine Reserve sein sollte.
Genau, also es hat jetzt wirklich den deutschen Wahlkampf erreicht, sage ich mal, an der Stelle. Ist ja auch so, dass die AfD tatsächlich jetzt inzwischen mit dem Bitcoin-Thema auch wirbt. Ich persönlich bin dann ganz happy, dass die FDP den Ball auch aufgenommen hat und man dieses Bitcoin-Feld nicht allein der AfD überlässt an der Stelle. Was wichtig ist zu erwähnen, ist noch, dass man da jetzt nicht ganz so bullish ist wie Donald Trump, sondern eher vorsichtig, vielleicht ein bisschen deutsch und auch sagt, man ist dafür offen. Das ist natürlich eine andere Diskussion, wie wir kaufen 1 Million Bitcoins in den nächsten 5 Jahren, muss man natürlich auch an der Stelle sagen. Aber was wir auf jeden Fall auch versuchen werden, ist vor Bundestagswahl voraussichtlich nun Ende Februar auch nochmal jemanden von der FDP einzuladen, damit man das Thema auch nochmal so ein bisschen weiter aufdröseln kann. Aber es zeigt insgesamt, es sind sehr viele Faktoren, die gerade positiv stimmen, sehr viele positive Entwicklungen. Klar, in den USA muss auch dann geliefert werden, sonst wird der Markt wahrscheinlich ähnlich schnell einbrechen, wie er auch gestiegen ist. Aber insgesamt wirklich sehr spannende Ausblicke dann auch zum Jahresende.
Ja, diese ganzen Hoffnungen auf einen Bullenmarkt, nicht nur im nächsten Jahr, sondern halt auch die nächsten Jahrzehnte, wird jetzt ein bisschen gedämpft von Google. Also wir alle haben ja immer wieder im Hinterkopf, und das ist letztes Jahr so ein bisschen von Vitalik Buterin aufgeworfen worden, das Problem der Post-Quantum-Kryptographie und inwieweit Quantencomputer die Krypto-Sicherheitsmechanismen durchbrechen könnten. Konkret ist diese Diskussion in der Community aufgekommen am 9. Dezember und den Tagen danach bis heute. Google-CEO Sundar Pichai hat nämlich einen verbesserten Quantenchip namens Willow vorgestellt und dieser verkürzt die bisher erwartete Zeitleiste einer Quantenüberlegenheit oder Quantum Supremacy, wie sie immer belabelt wird, gegenüber traditionellen Kryptografieverfahren auf jetzt nur noch 10 bis 15 Jahre. Ja, also das Problem kennen wir schon lange, dass halt Quantencomputer theoretisch potenziell irgendwann in der Zukunft heutige kryptografische Verfahren durchbrechen konnten. Aber jetzt mit diesem Durchbruch verschärft sich diese Zeitleiste und wir müssen uns jetzt als Community wirklich strategisch darauf vorbereiten, wie wir mit dieser Herausforderung umgehen. Ja, und prompt überschlagen sich nach diesem Google-Announcement dann die Medien mit Schlagzeilen wie das Ende von Bitcoin. Aber keine Panik, ja, also dieses Risiko besteht, das Wissen müssen wir managen und die jeweiligen Blockchain-Systeme wie Bitcoin, Ethereum sich darauf vorbereiten. Aber lasst uns jetzt mal nüchtern analysieren, was Willow überhaupt kann und vor allem, was er nicht kann. Also, was ist dieser Quantum-Chip von Google namens Willow überhaupt? Ja, das ist ein Durchbruch, der da zumindest in klinischen Umgebungen, also in Laborbedingungen erreicht wurde, der auf Googles Sycamore-Prozessor von 2019 aufbaut. Und dieser neue Chip löst ein 30-jähriges Problem in der Quantumforschung, nämlich, dass die Fehler bei der Ergänzung immer weiterer Quantum-Chips in einem Quantum-Computer exponentiell steigen. Ja, also je mehr Quantum-Chips man ergänzt, aktuell sind es 105 bei diesem Willow, umso fehlerträchtiger werden die Quantum-Computer. Ja, und dieser neue Quantum-Chip kann 105-fach addiert werden und dann hat man einen Quantum-Computer mit 105 von diesen Willow Chips und der bewältigt dann Standardberechnungen in weniger als 5 Minuten, die heutige führende Supercomputer, zumindest die, die bekannt sind, ja, wir wissen jetzt nicht, welche Supercomputer zum Beispiel das chinesische oder US-Militär haben, aber also im Vergleich mit bekannten Supercomputern ist Willow deutlich besser, ja, also diese Supercomputer würden für das gleiche Problem dann 10 hoch 25 Jahre brauchen, das ist länger als das Alter des Universums. Also zusammenfassend, es wurde hier eben dieses Problem der Fehlerkorrektur teilweise gelöst und man kann halt jetzt größere Quantencomputer bauen, die mehr von diesen Chips zusammenbringen. Und die Frage, die jetzt alle in der Community natürlich haben, wie können Quantencomputer theoretisch zumindest kryptografische Algorithmen brechen? Das grundlegende Problem ist, dass die Einführung solcher leistungsfähigeren Quantencomputer wie die, die jetzt den Willow-Chip in sich verbauen, in der Community wirklich inzwischen ernsthafte Bedenken hinsichtlich der kryptografischen Sicherheit der heutigen Blockchains ausgelöst haben. Und aktuelle kryptografische Algorithmen, die in den Blockchains verbaut sind, sind sicher gegen heutige Angriffsmethoden, aber könnten gegen Quantencomputer nicht sicher sein. Oder anders gesagt, Quantencomputer gefährden diese heutigen klassischen kryptografischen Algorithmen wirklich fundamental. Kurzer Ausflug, Bitcoin zum Beispiel verwendet ja die Public and Private Key Kryptographie, also die Sicherheitsarchitektur von Bitcoin basiert auf sogenannten elliptischen Kurvenkryptographie ECC und davon wiederum speziell dem sogenannten Elliptic Curve Digital Signature Algorithm ECDSA. Ja, und was jetzt die halt mit neuen Quantencomputern, wenn sie dann eine kritische Masse an Chips erreichen, wirklich gefährdet sind. Die Intuition dieses Problem, ja.
Das heißt hier an der Stelle, Michi, wenn ich das richtig verstehe, also das Kernproblem ist ja, dass Quantencomputer eben, ich sag mal, super schlaue Computer sind, die gewisse Berechnungen, die heute nacheinander passieren, die im Endeffekt auch parallelisieren können. Und auf die Art und Weise kann man dann Berechnungen, die vorher unendlich lange, also länger als es das Universum gibt, gedauert haben, zukünftig vielleicht tageweise, minütlich, stündlich, sekündlich dann auch absolvieren und somit dann die klassische Kryptographie brechen, oder?
Genau, also du beschreibst völlig richtig, dass der fundamentale Unterschied zwischen diesen beiden Computing-Arten, also Quantum Computing und klassischem Computing, die Art der Informationsverarbeitung ist. Klassische Computer, wie wir sie heute alle benutzen, arbeiten mit binären Bits, also 0 oder 1, und führen Berechnungen sequenziell durch. Also sagen wir 1 plus 2 mal 3, dann wird halt 2 mal 3 ausgerechnet und dann wird noch 1 addiert. Schön nacheinander. Und Quantencomputer dagegen nutzen sogenannte Qubits, die quasi gleichzeitig den Zustand von 0 und 1 haben können. Und wenn mehrere Qubits kombiniert werden, dann beeinflussen die sich noch gegenseitig. Und das heißt, dass die Berechnungen gleichzeitig verarbeitet werden können. Also dieser Schritt 2 mal 3 plus 1, der wird dann einfach in einem Schritt gelöst und nicht sequenziell. Und das hat viele Anwendungen. Ja, das ist nicht nur für Krypto relevant, das ist auch in der Medikamentenentwicklung, Materialwissenschaften, Klimamodellierung, Optimierungsproblem, aber eben auch für heutige kryptografische Verfahren, die Blockchains verwenden.
Und letztendlich spielt es doch überall da dann, Michi, auch eine Rolle oder auch ein Problem, wo heute asymmetrische Verschlüsselung Teil des Ganzen ist, oder? Also Online-Banking, WhatsApp-Nachrichten, eigentlich alles, was wir online tun, oder?
Genau, alles, was auf elliptische Kurvenkryptographie setzt. ECC, wie es auch Bitcoin tut, wie es auch Ethereum tut. Bevor wir da jetzt so zu nerdig da reingehen, gebe ich nochmal die Intuition des Problems. Konkret bei Bitcoin, ja. Der Public Key ist mathematisch mit dem Private Key verbunden. Aber die umgekehrte Richtung, also die Ableitung des Private Keys aus dem Public Key, ist mit klassischen Computern heute praktisch unmöglich. Mit Quantencomputing aber nicht mehr. Und das ist ja die Hölle eines jeden Bitcoiners, dass sein Private Key gefunden wird. Genau. Aber wie gesagt, die Zeitleiste ist jetzt, die vermutete Zeitleiste ist 10 bis 15 Jahre, ja. Also ihr müsst jetzt nicht heute euch Sorgen machen, aber wie gesagt, wir als Community müssen das Problem auf den Blick behalten oder auf dem Schirm behalten. Das wurde auch schon wissenschaftlich untersucht, was die erforderliche Quantenleistung zum Brechen von Bitcoin wäre. Das verlinken wir euch gerne. Da gibt es ein Paper zu, das heißt Quantum Attacks on Bitcoin and How to Protect Against Them. Die Mindestanforderung, um Bitcoin-Sicherheitsarchitektur heute zu trennen, wären 1.500 bis 3.000 so fehlertolerante logischer Qubits, wo wir heute bei weitem nicht sind.
Also das heißt heute bei 105, oder? Was du gesagt hast, genau. Da müssten wir hin auf 1.500 bis 3.000, also schon noch ein Stück
gewisser Weg. Ganz genau, ja. Ja. Und die Sprünge sind nicht so hoch, dass wir jetzt irgendwie täglich da 100 fehlertolerantische logische Qubits ergänzen können.
Oder Problem bzw. Unsicherheit, die ich da dann natürlich sehe, ist an der Stelle, du hattest das vorhin ja auch schon genannt, das sind natürlich jetzt die Algorithmen, die Qubits, wo wir nach außen wissen, dass es die heute schon gibt. Ne? Und ich meine, wäre ich der Erste, der jetzt den besten Quantencomputer hat, würde ich es persönlich für mich behalten und würde da keinen riesen Marketing-Tamtam machen und würde den dann irgendwann präsentieren und quasi die Welt damit überraschen und überrumpeln. Siehst du das auch als reale Gefahr, dass man dann einfach irgendwann sagt, hier ist das Ding und jetzt geht's los?
Ja, genau. Also man beobachtet generell in dieser Quantum Research Szene, dass vermutlich nicht alles publiziert wird. Das macht ja auch klar, weil wenn du diese Quantum Supremacy herstellst, dann kannst du sie natürlich auch strategisch ausnutzen. Ich gehe fix davon aus, dass es Forschungsinitiativen weltweit gibt, insbesondere in den USA, China, die das total low-key halten. Ja, um dann, wenn sie es gereicht haben, das dann auch strategisch für ihre Interessen auszunutzen.
Ja, und das ist natürlich ein super strategisches Thema, also auch politisch. Wenn man da das Land ist, was den fortschrittlichsten Quantencomputer irgendwann hat, dann will man den natürlich auch an sich einsetzen. Und ich habe mich damals, es erinnert mich so ein bisschen zurück, ich habe damals dieses Buch rund um die Enigma-Maschine letztendlich, rund um die Verschlüsselung nach dem Weltkrieg gelesen. Und da hatte man ja auch letztendlich diese Maschine schon geknackt für 10, 15 Jahre. Man hat es einem niemandem gesagt und hat einfach die Nachrichten abgefangen. Und das ist natürlich schon eine reale Gefahr, also aus meiner Sicht zumindest eine nicht ganz, schon eine reale Gefahr, dass sowas vielleicht auch kommt und dann, ja, wir das vielleicht auch zu spät mitbekommen. Und dann ist natürlich ein Problem für Bitcoin und Co., auch wenn das natürlich noch recht lange auch dauern kann, oder?
Ja. Ich glaube, es ist spannend, noch auf eine Sache zu gucken, nämlich wie die Crypto-Community das jetzt aufgenommen hat und wie sie versucht, damit umzugehen. Da unterscheiden sich die Bitcoin-Community und die Ethereum-Community ein bisschen. Ich starte mal bei Bitcoin, da gibt es eine Hardfork-Debatte. Es gibt den kontroversen Vorschlag, insbesondere Satoshis, frühe Coins, und der hat ja wirklich viele, einzufrieren, weil die noch mit Verschlüsselungsmethoden arbeiten, die insbesondere gefährdet sind von Quantencomputern. Das würde natürlich einen Hardfork bedeuten, also ein Fork auf eine Blockchain, auf der Satoshis Coins nicht mehr bewegbar sind. Aber das verletzt natürlich Bitcoins Grundprinzip der Unveränderlichbarkeit. Ja, und die Community ist jetzt.
Und Enteignung von Satoshi, von der Galionsfigur.
Ja, also das ist ja die Loslösung der Gottfigur. Kaum vorstellbar, ja. Aber genau das wird jetzt diskutiert. Ja. Und die Community ist da gespalten zwischen Sicherheit auf der einen Seite und Prinzipientreue auf der anderen Seite. Und das erinnert uns natürlich jetzt alle an diese DAO-Hardfork bei Ethereum. Und es könnte wie so eine Art zu Bitcoin Classic versus Bitcoin Quantum führen. Und es könnten auch wieder so es könnten so Quantum Wars ausbrechen wie seinerzeit die Block Size Wars. Ja, das ist auch da. Die Zeitleiste ist lang, aber das Thema ist gekommen, um zu bleiben.
Was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, Michi, ist, warum müsste man jetzt Satoshis Coins einfrieren? Weil man kann sich doch, wenn man sich einig ist über die Änderung, kann man ja einen Hardfork machen. Die Community ist sich einig, es gibt eine zweite Blockchain. Wie ist der Zusammenhang zu Satoshis Coins?
Dass Satoshis Coins gefährdeter sind, ja, das habe ich noch nicht genau verstanden. Die arbeiten oder die wurden entweder anders gemeint oder sind leichter, die Private Keys sind leichter rückzuberechnen als heutig gemeinte, als die Private Keys von heute gemeinten Bitcoins. Aber ja, das müssen wir nachliefern. So tief bin ich in die Debatte nicht reingegangen.
Okay, aber spannend. Also da geht es darum, dass einfach die früheren Coins, früheren auch Adressberechnungsschemes, sage ich mal, einfach unsicherer sind, weil sie letztendlich auf andere Kryptographie beruhen, als es vielleicht heute die Standard Berechnungen, Signaturen und Kurse. Genau.
Und okay. Die Ethereum-Community geht ein bisschen anders damit um. Da treibt vor allem Vitalik selbst schon seit Anfang des Jahres auch schon, ja, also bereits bevor dieser Google-Chip jetzt kommuniziert wurde, hat er dieses Thema auf die Agenda gesetzt und Anpassungen gefordert. erfordert nämlich sogenannte Lamport-Signaturen, die Quantenresistenz erlauben würde. Auch hier fragt mich nicht, wie genau das geht. Das ist ziemlich komplex und nerdig. Das würde halt zu einem größeren Speicherbedarf führen, wäre aber relativ einfach implementierbar eigentlich und würde bei Ethereum relativ schnell die Möglichkeit geben, sich auf so eine Post-Quanten-Kryptographie einzustellen. Aber auch da, die Community ist da auch scharf am Diskutieren. Immerhin cool ist, dass Vitalik Buterin das erkannt hat und schon Lösungsvorschläge macht.
Ja, und das ist natürlich auch eine total reale Gefahr. Also ich meine, ich bin weiterhin davon überzeugt und die Flexibilität gibt ja auch jede Kryptowährung, jedes Kryptosystem auch mit, dass man die Verschlüsselung so anpassen kann, dass es letztendlich post-quantum secure wird, also letztendlich nicht von Quantencomputern gefährdet ist. Also die Möglichkeiten gibt es ja auch, da etwas zu ändern. Problem ist natürlich an der Stelle oder aus meiner Sicht vor allem, dass man nicht weiß, wann dieser kritische Punkt erreicht ist. Also wann gibt es denn jetzt im Hintergrund den Quantencomputer, der das knacken kann? Und das ist natürlich ein Problem, weil man nicht weiß, weil man spekuliert oder auch in der Studie, die du genannt hast, mindestens 15 bis 20 Jahre, aber vielleicht ist ja jemand schon viel weiter und es sind nur 10 Jahre oder 12 oder vielleicht 8. Also es ist natürlich, es bringt einen so ein bisschen in eine Dilemmasituation, dass man gar nicht weiß, ab wann es wirklich ernst wird. Und das macht die Situation natürlich auch dynamischer und natürlich auch schwieriger, weil man da halt nie zu spät dran sein darf mit entsprechenden Änderungen, wie natürlich auch jahrelang dauern.
Ja, und das betrifft uns ja nicht nur hier in unserer Blockchain- oder DLT-Bubble, das betrifft alle heutigen Verschlüsselungsverfahren. Ja, also da würde auf eine Art die digitale Infrastruktur der Menschheit gefährdet sein.
Und das ist, denke ich, auch das Wichtige. Ich meine, viele Leute sagen ja dann auch immer, wenn so ein Quantencomputer da wäre, dann haben wir quasi andere Probleme als jetzt Bitcoin, weil es einfach überall verwendet wird. Und ich meine, da stimme ich schon zu, dass es andere Systeme auch letztendlich betrifft und die da auch sich überlegen müssen, was sie tun. Und wie gesagt, vorhin genannt, einfaches Online-Banking ist ein Beispiel oder auch einfach, wie wir inzwischen Nachrichten verschlüsseln auf asymmetrische Art und Weise und Co. Das ist ja letztendlich auch gefährdet, aber man darf halt auch nicht vergessen, dass zu dem Punkt, an dem wir an diesem Punkt angelangt sind, vermutlich auch sehr, sehr viele Leute sind, die einen sehr großen Anteil ihres Vermögens in Bitcoin liegen haben. Das heißt, wenn das dann jetzt auf einmal gefährdet wäre, dann ja, zerstört das natürlich sehr, sehr viel, als jetzt mal, ich habe jetzt hier eine Nachricht, die vielleicht irgendwie entschlüsselt ist, aber nicht brisant ist, weil man damit natürlich letztendlich ja dann einen riesen finanziellen Einbußen auch einhergeht. Dementsprechend denke ich, ein sehr, sehr wichtiges, ein ernstzunehmendes Problem, aber was natürlich nicht nur nativ für Bitcoin letztendlich oder für Krypto Anwendung findet. Und nein, es ist nicht das Ende von Bitcoin, wie wir jetzt schon wieder mal jetzt lesen, aber es ist doch ein Thema, was unbedingt angegangen werden muss und wo sich auch die Community zusammenfinden muss und einen gangbaren Weg am Ende letztendlich auch definieren muss.
Genau, und um ein Fazit zu ziehen rund um die Diskussion zu Googles Willow, Bitcoin bleibt erstmal sicher. Ja, es gibt keine unmittelbare Gefährdung durch Willow. Wir haben noch einen ausreichenden technologischen Abstand, zumindest gemessen an den Forschungsinitiativen, die wir kennen. Das war ein wertvoller Push von dir, Jonas. Es kann ja sein, dass da draußen schon jemand weiter ist und es aus gutem Grund nicht sagt. Aber gemessen an den bekannten Initiativen bleibt Zeit für Anpassungen an künftige Entwicklungen. Aber die können natürlich auch dauern im Blockchain-Space, weil auch die Block-Size-Wars war ja eine mehrjährige Debatte.
Genau, dann an der Stelle auf jeden Fall danke mal, Michi, fürs Aufbereiten, weil das ist sicherlich ein sehr komplexes Thema, das auch zu verstehen und zu durchdringen. Also ja, danke auf jeden Fall nochmal dafür, ein sehr wichtiges Thema. Gut, dann würde ich sagen, springen wir gleich mal weiter. Wir haben heute noch zwei Blöcke für euch. Einmal zum Thema Deutschland und Regulatorik und einmal kurz noch zum Thema CBDC, bevor wir in die Fundstücke gehen. Und zwar hier einfach ganz kurz als Update. Die BaFin hat nochmal ihre Tische freigeräumt zum Ende des Jahres und einige Lizenzanträge in Deutschland rund um Kryptodienstleistungen vergeben. Und zwar sind es konkret drei Lizenzen. Einmal eine Lizenz für die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe. Und zwar ist es eine Kryptowertpapier-Registerführer-Lizenz. Ihr wisst, unser absolutes Lieblingswort hier auch im Podcast an der Stelle. Und dann gab es eben neben dieser Lizenz auch noch weitere Unternehmen, die eine Lizenz bekommen haben. Und zwar waren das zum Beispiel die DK-Bank und Cashlink, die beide eine Krypto-Verwahr-Lizenz bekommen haben. Wir müssten, glaube ich, auch, wenn ich richtig informiert bin, jetzt zweistellig sein, was die Krypto-Verwahr-Lizenzen angeht. Also hier sieht man schon, es gibt ja seit einiger Zeit auch die Kritik, dass die BaFin da vielleicht ein bisschen zu langsam agiert bei der Lizenzvergabe. Ist vermutlich auch gerechtfertigt an der Stelle. Aber man hat jetzt auf jeden Fall zum Jahresende nochmal einige Lizenzen an der Stelle auch vergeben. Eine weitere sehr, sehr, sehr wichtige regulatorische Neuigkeit, die wir hier unbedingt aufgreifen müssen, ist das Thema Finanzmarktdigitalisierungsgesetz oder FINMA-DIG. Der Bundestag hat diese Woche das Finanzmarktdigitalisierungsgesetz oder eben FINMA-DIG beschlossen. Das war ganz wichtig, weil das letztendlich die Umsetzung der MiCA, der Markets in Crypto Assets Regulierung, in deutsches Recht bedeutet. Die MiCA gilt ab Ende des Jahres in der EU. Das heißt, ab in, ja, anderthalb Wochen. Dementsprechend hätte man ein riesiges Problem gehabt, wenn dieses Gesetz nicht mehr durchgegangen wäre, weil man dann letztendlich rechtliche Unsicherheit gehabt hätte. Man hätte gar keine Möglichkeit gehabt, in Deutschland zum Beispiel an eine entsprechende Stablecoin, also E-Money-Token-Lizenz über die BaFin zu kommen. Und vor ein paar Wochen hat es auch noch so ausgeschaut, dass dieses Gesetz nicht durchgehend wird. Relativ überraschend für mich jetzt kam es auf die Agenda im Bundestag, wurde auch jetzt durchgewunken. Wie gesagt, sehr, sehr wichtig, weil es jetzt keine Regulierungslücke gibt, weil man in Deutschland dann auch ab 1.1. letztendlich diese MiCA-Lizenzen vergeben kann, die Prozesse normal, sage ich mal, ansteuern kann. Und das hätte Deutschland eben massiv zurückgeworfen, vermutlich 3 bis 12 Monate, würde ich schätzen. Dementsprechend, ja, kann man da gar nicht betonen, wie wichtig dieses Gesetz jetzt auch war. Es muss zwar noch vom Bundesrat auch hier bestätigt zugestimmt werden, das scheint aber nur Formsache zu sein. Dementsprechend können wir davon ausgehen, dass das kommt. Und hier auch nochmal ein Danke an alle Initiativen, die das gepusht haben vor wenigen Wochen, als man gemerkt hat, dass das Gesetz unbedingt durchgehen muss, weil es scheint irgendwas gebracht zu haben, dass das Gesetz noch auf die Agenda kam und jetzt auch dann, ja, trotz keinem politischen Konsens an sich, der Partei eben doch in dieser Form Einigkeit gezeigt wurde und das dann auch letztendlich durchging an der Stelle.
Ich finde, so im Corporate-Bereich in Deutschland erleben wir gerade eine interessante Parallelität von verschiedenen Entwicklungen. Einerseits im Retail-Banking gab es noch eine coole News, nämlich dass Genossenschaftsbanken den Markt betreten mit der Westerwald-Bank als einem Pilot zu Kryptohandel. Dann haben wir im institutionellen Trading 21X gesehen, die eine EU-Lizenz für eine Tokenisierungsplattform erhalten hat. Und dann haben wir noch jetzt, wie von dir erwähnt, im Infrastrukturbereich die erste deutsche Bank, die Hauck Aufhäuser, die eine BaFin-Lizenz erhalten wird. Und ja, das wirkt schon irgendwie stimmig oder ganzheitlich, was so den Umbau oder die Blockchain-Adoption im deutschen Finanzplatz betrifft. Ja, also wenn es so weitergeht, dass wir so in verschiedenen Bereichen, in Retail, mit Genossenschaftsbanken zum Beispiel, bei der Infrastruktur jetzt mit Banken, mit der Hauck Aufhäuser vorankommen, dann kann sich Deutschland wirklich so, was Tokenisierung betrifft, als Blockchain-Hub positionieren. Und das fände ich stark, wenn Deutschland oder der deutschsprachige Raum generell hier so ein Competitive Edge oder eine Nische findet, wo wir in Deutschland stark oder führend sind.
Und deswegen auch umso wichtiger, dass wir da anscheinend wirklich gute Unternehmen haben, gutes Personal, schlaue, gute, motivierte Leute, und umso wichtiger, dass dieses Gesetz jetzt auch noch durchging, dass man da in 25 weiter Vollgas geben kann und dementsprechend hoffentlich auch die Umsetzung der MiCA-Lizenzen durch die BaFin auf eine Art und Weise passieren wird, dass letztendlich ja auch ausländische Unternehmen nicht abgeschreckt, sondern eher ja angezogen werden. Das wäre eine sehr, sehr große Hoffnung für mich. Mal sehen, ob das realistisch ist. Aber ja, ich bin sehr gespannt auf 25 in Deutschland hier im Krypto-Bereich und ja, hoffe da auf jeden Fall nur das Beste, weil das wirklich eine sehr große Chance auch sein kann. Gut, dann lasst uns zu guter Letzt noch in das Thema digitale Zentralbankwährungen, CBDC, reingehen. Und zwar gab es hier zwei wichtige Neuigkeiten der EZB. Thema 1 ist Wholesale CBDCs. Die treuen Hörerinnen und Hörer haben es ja mitbekommen, dass die EZB hier ihre Wholesale CBDC Trials gemacht hat, beziehungsweise, um genau zu sein, das ganze Eurosystem, nicht nur die EZB. Hier konnten jetzt von Mai bis November 24 Marktteilnehmer 7 Monate lang verschiedene vom Eurosystem zur Verfügung gestellte Blockchain-Lösungen verwenden, um Zahlungen testweise in Zentralbankgeld mittels DLT abzuwickeln, würde man vermutlich auch als Wholesale CBDC bezeichnen, auch wenn die EZB den Namen nicht so mag. Und ja, hier kann jetzt ein Fazit gezogen werden, weil, wie gesagt, das Fenster erstmal zu ist seit Ende November. Es gab 64 Teilnehmer mit 40 Tests und Experimenten, 200 Transaktionen, fast 1,6 Milliarden Euro, die gesettelt werden. Das heißt, es scheint, zumindest bin ich so zu interpretieren, großes Interesse von Marktseite hier da gewesen zu sein. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie es weitergeht. Also es wird im Januar eine Diskussion mit den Teilnehmern geben des Programms und der EZB, wo man Lessons Learned diskutiert. Es soll, glaube ich, dann auch einen Report noch geben. Und dann wird eben vom Eurosystem entschieden, wie es damit weitergeht. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir hier schon bald in Produktion, sage ich mal, gehen. Also das nicht bei Trials und Experimenten bleibt, sondern das auch dann in größerem Maße möglich ist und somit vielleicht sogar schon vor dem digitalen Euro, vor der Retail CBDC auf den Markt kommen kann. Aber da werden wir sicherlich nächstes Jahr mehr erfahren, ob das der Weg der EZB und des Eurosystems sein wird oder ob man eine andere Route verfolgt. Ja, neben den Hosted CBDC Trials gab es dann eben auch noch einen Zwischenbericht der EZB zum digitalen Euro. Da hat man ja die Hälfte der Vorbereitungsphase letztendlich auch absolviert und einfach skizziert, was hat man zuletzt gemacht, was steht noch aus. Ich denke, wichtige Kernaspekte des Reports waren, dass man ja das Regelwerk, das sogenannte Rulebook, reviewed hat und weiter daran gearbeitet hat, man auch Fortschritte bei der Auswahl von möglichen Anbietern vom digitalen Euro gemacht hat. Da wird es ja auch in wahrscheinlich Anfang Q2 nächsten Jahres dann auch eine Entscheidung geben, wer letztendlich auch Technologieanbieter, Unterstützer wird. Es wurde auch eine sogenannte Nutzer-Research-Phase gestartet, die im Endeffekt ja sich genauer anguckt, wer sind mögliche Nutzer, welche Präferenzen gibt es vielleicht auch zu Holding-Limits. Man hat Partnerschaften mit Stakeholdern weiter vorangetrieben. Da geht es vor allem um konditionale oder programmierbare Zahlungen. Das ist tatsächlich aus meiner Sicht sehr spannend. Da scheint man jetzt gerade einen Schritt auf die Industrie auch zuzugehen, die das ja schon länger jetzt auch gefordert hatten in dem Kontext. Und man hat eben auch viel über die Holdings-Limits gesprochen, rund um den digitalen Euro, also wie man die richtig kalibrieren kann. Wobei hier man auch sagen muss, dass noch ja viel hinter verschlossenen Toren passiert ist und dann noch nicht viel nach außen letztendlich auch getragen wurde.
Ja, also zu beiden CBDC-Themen habe ich noch einen Gedanken. Erstmal zu den Wholesale-CBDC-Trials. Ich finde, mit 64 teilweise hochkarätigen Teilnehmern und einem Transaktionsvolumen von knapp 1,6 Milliarden Euro demonstriert das schon irgendwo, dass es klare Use Cases für institutionelle DLT-basierte Zahlungen gibt. Ja, und zwar deutlich konkreter noch als die für mich eigentlich wie noch diffusen Retail-CBDC-Anwendungsfälle. Und mein Gedanke zum Zwischenbericht der EZB zum digitalen Euro ist, dass die Privacy-Strategie relativ ambivalent ist, weil einerseits werden so Cash-like-Privacy-Properties oder wird Cash-like-Privacy für gewisse Payments, also Proximity Payments, in Aussicht gestellt. Aber diese kritische Frage der Offline-Zahlungen und der Offline-Zahlungslimits bleibt unauffällig unbeantwortet. Also diese Offline-Zahlungslimits sind ein Element von Privacy, das unbedingt beantwortet werden muss. Und da hätte ich mir im Zwischenbericht irgendwie Fortschritt erhofft.
Ja, das kann ich nur absolut so zurückgeben, Michael. Also es wird ganz viel über die allgemeinen Haltelimits gesprochen, ja, auch in der Diskussion nach außen, wo Banken natürlich dafür votieren, dass die möglichst gering sind, damit man eben hier keine Abflüsse von Giralgeld, vom bankeigenen Geld, sage ich mal, erwartet. Aber das, wie du sagst, rund um dieses Thema des Offline-digitalen Euro-Limits, da hört man und liest man sehr, 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 sehr wenig, ehrlich gesagt. Und mich verwundert das, weil dieses Limit doch letztendlich aus meiner Sicht auch ausschlaggebend ist für die Adoption. Also liegt das jetzt bei 50 Euro im Monat, sind es 500, sind es 1.000, kann ich all meine Einkäufe damit zahlen? Kann ich vielleicht auch meine Miete in dem Privacy-Preserving-Weg auch noch zahlen? Das ist aus meiner Sicht essentiell. Man redet nicht viel darüber. Das überrascht mich auch. Ich hoffe, dass sich das nächstes Jahr ändert, weil das eine so wichtige Diskussion ist, auch gesellschaftlich, dass die geführt werden muss. Und den letzten Punkt, den du auch schon aufgemacht hast, Michi, den fand ich sehr interessant. Das war nämlich so ein bisschen zwischen den Zeilen. Und zwar wurde in dem Paper gesagt, dass man durchaus auch offen sei, Cash-like Privacy for all digital Euro Payments in physical proximity zu erlauben. Und wenn ich das jetzt so interpretiere, würde ich sagen, man ist da offen dafür, alle Zahlungen zum Beispiel an dem Point of Sale mit dem digitalen Euro auf diese Cash-like, mit dieser Cash-like Privacy zu ermöglichen. Das würde bedeuten, ich bin beim Autohändler, ich zahle damit komplett Cash-like Privacy. Ich gehe in den Supermarkt, Restaurant, Cash-like Privacy. Und das war ein Satz, der hat da so ein bisschen mein Auge gecasht, weil ich an dem Privatsphäre-Thema sehr, sehr, sehr nah dran bin und bin gespannt, wie ja, man das Thema auch hoffentlich noch weiter ausführen wird im nächsten Jahr und da einfach ein bisschen mehr Substanz noch schafft, weil dieses Privatsphäre-Thema wichtig ist. Man scheint hier sich auch anzunähern oder offen zu sein, aber ja, solche Sätze muss man sicherlich noch ein bisschen mehr verstehen oder auch verstehen, was die EZB genau damit meint, um das wirklich letztendlich auch final interpretieren zu können. Also das ist meine persönliche Interpretation. Aber ja, wäre auf jeden Fall eine richtige Richtung, wenn man dieses Limit und diese Zahlungen eher erweitert als reduziert, was zuletzt eher meine Befürchtung war.
Gut, dann schlage ich vor, runden wir die letzte News-Episode des Jahres ab mit Fundstücken, die wir beide gefunden haben. Die sind ja besonders in der Weihnachtszeit wertvoll, da man da mal ein bisschen mehr Zeit zum Lesen, Hören, Konsumieren von Inhalten hat. Jonas, magst du anfangen?
Sehr gerne. Ich habe ein Video von BlackRock mitgebracht. Konkret ist es ein 3-minütiges Video, in dem BlackRock erklärt, was Bitcoin ist, wo es herkommt, warum Bitcoin so relevant und interessant ist. Dementsprechend für alle, die über die Weihnachtszeit ja eher die visuelle Schiele, die visuelle Kanäle präferieren. Dieses 3-Minuten-Video findet ihr in den Shownotes.
Ja, ich habe auch ein Fundstück mitgebracht, nämlich eine neue Studie, die ich für das Ferry Cognitive Finance Institute geschrieben habe und auch mit ihm. Ferry selbst ist ja ein Wealth Manager oder Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum mit Fokus auf Investment Management, Investment Consulting und eben auch Investment Research. Also da ist Ferry relativ stark investiert, vor allem mit seinem Ferry Cognitive Finance Institute, dessen quasi Think Tank und strategischen Forschungsarm. Der hat den Schwerpunkt, komplexe ökonomische Zusammenhänge zu analysieren. Blockchain und DLT und auch Quantum gehören da sicherlich dazu. Ja, und ihr habt ja in der ja im heutigen Quantum- und Bitcoin-Blog unschwer rausgehört, dass das Thema mich fasziniert. Es war auch kein Zufall, dass ich den Blog gefangen habe, denn ich habe eben mit und für Ferry eine neue Analyse oder Studie verfasst namens Quantenzeitalter, Quantum Computing als Game Changer für Finanz- und Realwirtschaft. Da könnt ihr, wenn euch dieser Blog rund um Willow von Google und Quantum Supremacy, wenn euch das interessiert hat und ihr genauer in die kryptografischen Verfahren von heute und von morgen mit Quantum reinzoomen wollt, dann findet ihr da einen dedizierten langen Abschnitt dazu namens mögliche Quantum-Auswirkungen auf die Kryptografie. Genau, eine Einladung, da weiter reinzuzoomen, um dann auch für die nächsten 10 bis 15 Jahre vorbereitet zu sein in die aufkochende Diskussion rund um quantumsichere Blockchain-Systeme.
Sehr cool. Ja, ein richtig spannendes Thema. Ich denke, so komplexere Themen sind ja eigentlich für die Weihnachtszeit ganz gut, wo man mal genügend Zeit hat, um genau das zu durchdenken. Dementsprechend werde ich da auf jeden Fall auch mal reingucken. Gut, dann würde ich sagen, die Stunde ist erreicht. Wie immer ist die Zeit verflogen. Michi, an der Stelle, danke schön, dass du dabei warst bei der heutigen Episode. Auch natürlich an euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr hier dabei wart bei der letzten News-Episode diesen Jahres. Wenn euch der Podcast gefällt, wie immer der Aufruf, empfehlt euch weiter, empfehlt uns weiter, euch natürlich auch, uns weiter unterm Weihnachtsbaum, euren Liebsten, Familien, Freunden und Co. Damit tut ihr uns den größten Gefallen. Wenn ihr 2 Minuten Zeit habt rund um Weihnachten, bewertet uns in euren Podcast-Playern einfach, damit wir mehr Visibility bekommen, noch mehr mit unserer Vision auch erreichen können, Leute aufzuschlauen in dem Bereich. Und ansonsten, ja, freuen wir uns, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Frohe Festtage, schöne Weihnachten und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.